Also, dass wir in Paderborn sind, das kann man nicht hören, aber dass es um Hunde geht, ist vielleicht der einen oder dem anderen schon aufgefallen. Wir sprechen über die Hundestaffel, Ela.
Ja, wir haben zwei Diensthundeführer zu Gast. Ich stelle mal den ersten vor, das ist der Christian. Der Christian ist 43 Jahre jung, ist Polizeioberkommissar. Seit 2001 ist er bei der Polizei, war jahrelang im Wach- und Wechseldienst. Seit 2017 ist er hier in Paderborn Diensthundeführer und er hat uns einen seiner Hunde mitgebracht und ich bin ganz gespannt, wie er heißt.
Ja, hallo von meiner Seite. Das ist der kleine Ivan. Ivan ist Aufzuchthund. Seit er 8 Wochen alt ist, ist er bei mir. Zurzeit ist er in Ausbildung und mittlerweile ist er auch ein kräftiger Bursche geworden. Ist jetzt 10 Monate. Und mal gucken, wo die Reise noch hinführt mit ihm.
Ich wollte sagen, also der kleine Ivan, da ist klein wirklich relativ. aber er hat auf jeden Fall Spaß hier. Und genauso wie Sven, den wir auch sehr herzlich begrüßen dürfen, der seinen Hund noch im Auto hat. Aber vielleicht lernen wir den ja auch noch kennen. 42 Jahre jung, seit 2008 bei der Polizei und seit 2018 bei den Diensthunden.
Genau, hallo.
Ja. Das war das Startsignal. Ich glaube, wir können anfangen, Ela.
Ja, ich denke auch. Ne? Kam ein bisschen verspätet, aber macht ja nichts. Ist ja noch in der Ausbildung. Also von daher, ne, ist das erlaubt. Ja, spannend. Also ich habe gerade schon angedeutet, Christian, du hast 2 Hunde. Und Sven, du auch, wenn ich es richtig verstanden habe. Ne? Habt ihr die immer alle dabei? Wie heißen die? Wie alt sind die? Erzählt mal.
Ganz viele Fragen.
Ja, dann fange ich mal an. Also ich habe 2 Hunde. Das ist einmal die Hündin Pepper. Pepper wird 4 Jahre alt. Die ist fertige, ausgebildete Schutzhündin. Und den Ivan habe ich halt zur Aufzucht. Der soll die Pepper dann irgendwann auf Dauer mal ablösen im täglichen Geschäft. Normalerweise ist es so, dass wir immer nur mit einem Hund auf Streife sind. Und wenn wir dann halt irgendwie einen Aufzuchthund oder Ersatzhund brauchen, dann kommt es halt dazu, dass wir 2 Hunde parallel führen. Ja, und das ist halt eine ganz gute Aufgabe.
Ich merke direkt, Ivan ist jetzt schon sehr auf dich, aber auch auf dich fixiert, Sven. Das wird wahrscheinlich Gründe haben.
Ja, mich kennt er überwiegend von der Ausbildung. Da war ich auch halt mit der erste Helfer für ihn. Und dann lernt man sich auch so recht gut kennen. Und das verbindet auch so ein bisschen.
Ihr habt die Hunde dann wirklich im Prinzip fast von Geburt an?
Jetzt in dem Fall ja, weil der Hund aus der eigenen Zucht aus Stubenbrock kommt. Normalerweise werden aber Hunde, die nicht aus der eigenen Zucht kommen, die werden dann mit ab 1 Jahr erst angekauft.
Warum?
Wegen dem Körper, wegen der dem Knochengerüst, dass man da erst überhaupt nachprüfen kann, ob die HD gefährdet sind. Und da ab 1 Jahr kann man das überwiegend ausschließen. Und deswegen werden die erst ab 1 Jahr erst angekauft.
Was heißt HD gefährdet für alle, die es noch nie gehört haben?
Das ist die sogenannte Hüftdysplasie. Das ist halt eine Veränderung des Beckenknochens bei der Hüfte des Hundes. Und beim Hund ist es erst so, dass mit 1 Jahr die Hüfte quasi komplett ausgebildet ist. Vorher wächst die halt noch und ist noch nicht vollständig da. Deswegen kann man auch die Hunde erst mit 1 Jahr darauf Häuntchen lassen und nachschauen, ob das wirklich alles in Ordnung ist. Und wir wollen unsere Hunde ja natürlich auch dienstlich einsetzen und dementsprechend müssen die natürlich auch gesund sein. Und es sollte ja auch nicht sein, dass die irgendwelchen Leiden haben, wodurch die halt auch Schmerzen im täglichen Dienst haben. Deswegen wird da wirklich darauf geachtet, dass die Hunde auch gesund sind und deswegen schaut man da drauf. Und wir wollen denen ja auch nichts Böses, ne? Also die sollen ja auch keine Schmerzen haben und Spaß bei der Arbeit haben. Deswegen versuchen wir möglichst alles auszuschließen, was den Hund irgendwie schadet oder Schmerzen zufügen sollte.
Ich bin ganz froh, dass er mein Mikrofon noch nicht mit dem Knochen verwechselt hat.
Ja. Das können wir auch noch machen.
Nee, lass mal.
Hört sich dann bestimmt auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen ganz spektakulär an, ja, auf einmal in der Hundeschnauze zu stecken quasi. Was für eine Hunderasse ist das denn, für die, die es nicht wissen oder vielleicht auch nicht so viel mit Diensthunden in Berührung gekommen sind?
Also beim Ivan ist es ein reinrassiger belgischer Schäferhund, ein sogenannter Malinois. Die werden eigentlich hauptsächlich bei der Polizei mittlerweile eingesetzt, weil einfach die Rasse sich sehr gut für unsere Zwecke eignet, weil sie sehr gelehrig sind, körperlich nicht so extrem groß sind, wendig und sie haben halt einen riesengroßen Spieltrieb, was uns sehr viele Vorteile bringt bei der Ausbildung.
Jetzt ist das, was erstmal so niedlich wirkt, er liegt jetzt gerade so mehr oder weniger auf deinem Schoß und spielt da ein bisschen mit dem Knochen, den du erfreulicherweise mitgebracht hast. Man darf nicht vergessen, Hunde werden bei euch als Waffe eingesetzt.
Ja, als Waffe in Anführungsstrichen muss man natürlich sagen.
Ich habe schon einmal weggezogen, aber nur das Mikrofon.
Natürlich, die sollen uns bei der täglichen Arbeit unterstützen und halt auch dementsprechend auch mal Personen beißen oder vertreiben oder was halt die Situation gerade hergibt. Aber das wird natürlich dem Hund antrainiert und dass das alles kontrollierbar ist.
Weil das werden wir jetzt in der nächsten halben Stunde noch feststellen.
Aber Ivan, jetzt hör mal auf jetzt.
Ivan, sind die Knochen.
Ja, wo war ich? Ach ja, genau. Das wird natürlich dann von klein auf trainiert. Also der Ivan ist quasi ab der 9. Woche, seit er bei mir ist, wird er eigentlich schon spielerisch immer auf den Dienst vorbereitet. Und das geht dann halt nach und nach, immer altersgerecht werden solche Spiele da mit reingebracht, sodass das nachher mehr ein Abrufen von Kommandos und Ritualen ist, wann der Hund quasi arbeitet und wann er halt quasi Freizeit hat. Also da können die Hunde dann im Prinzip schon unterscheiden.
Aber das ist jetzt keiner, der Ivan, der sich jetzt einfach hier hinlegt und dann sozusagen froh ist, wenn er ein bisschen Sonne abkriegt oder so?
Nee. Genau solche Hunde können wir ja nun mal nicht gebrauchen bei der Polizei. Wir brauchen ja nun mal aktive Hunde, die was mit uns gemeinsam erleben wollen und unternehmen wollen. Deswegen brauchen wir halt sehr aktive, freudige, arbeitsfreudige Hunde, die wirklich eigentlich immer Bock haben auf Arbeit oder irgendwas mit uns zu machen.
Der wird arbeitsfreudiger sein als so mancher Kollege wahrscheinlich, aber das ist ja wirklich auch, dafür ist er da, ne?
Ja, also was das mit den Kollegen, was das angeht, da kann ich nichts zu sagen, möchte ich auch nichts zu sagen.
War ein kleiner Versuch, aber Sven und auch Christian haben beide gelacht. Ich glaube, sie wissen, dass es auch so Menschen gibt.
Ja, mein Gott, wir sind ja auch nur ein Querschnitt der Gesellschaft, ne? Jetzt hast du gerade gesagt, seit er bei dir ist, das heißt, er lebt mit dir zu Hause? Du hast ihn auch in deine Familie integriert oder ist er in einem Zwinger in der Polizeiwache? Wie kann man sich das vorstellen?
Nein, ein Hund ist ein sehr soziales Wesen und man kann ihn nicht wie so ein Arbeitsgerät irgendwie nach Feierabend irgendwo einsperren und nächsten Tag wieder rausholen, wenn man Lust und Laune dazu hat. Der Hund, der ist wirklich rund um die Uhr bei mir. Also ich habe den, wie gesagt, mit 8 Wochen aus Stubenbrock übernommen. Und seitdem ist er 24 Stunden bei mir, während der Arbeit. Aber auch wenn ich frei habe, wenn ich krank bin oder wenn ich Urlaub habe, ist der Hund halt immer bei mir.
Ich wollte gerade sagen, der wird dann ins Privatleben natürlich auch integriert. Das muss man auch erst lernen, genauso wie wahrscheinlich das Dienstliche dann. Vor allen Dingen auch ist zu unterscheiden im besten Fall.
Das auf jeden Fall. Und man muss sich einfach bewusst sein, es ist natürlich auch ein Einschnitt in das private Leben eines Diensthundeführers, weil jeder Kollege, der nach Hause fährt, hat Feierabend. Und wir haben eigentlich keinen Feierabend, weil der Hund muss ja noch nach dem Dienst beschäftigt werden, mit Gassi gehen, füttern. Vielleicht hat er abends einfach noch keinen Bock auf Fernseh gucken, sondern sagt, ich springe jetzt einfach mal hier durch die Bude und möchte jetzt gerne was mit dir erleben. Und da muss ich mich natürlich dann drauf einlassen. Ne? Also das ist natürlich auch, oder wenn ich zu einer Feierlichkeit gehe abends, ich würde mal gerne 8 Stunden feiern, geht aber nicht, weil ich habe einen Hund zu Hause, der zwischendurch vielleicht mal raus muss. Dementsprechend muss ich das immer alles so ein bisschen auch auf mein Privatleben, auf den Diensthund quasi abstimmen.
Sven, wie schafft ihr das, dass eure Diensthunde jetzt Oma Erna aus der Nachbarschaft nicht mit dem nächsten Täter verwechseln?
Ja, in der Regel, wenn Oma Erna aus der Nachbarschaft zum Beispiel jetzt zu uns kommt, dann sind wir auch zu Hause. Und da prüft der Hund ja auch erstmal, wie reagiert das Herrchen auf denjenigen, der reinkommt. Dann wird die Person ganz normal begrüßt und dann merkt der Hund ja auch schon, auch von der Person geht jetzt keine Gefahr aus. Und dann verhält er sich eigentlich ganz normal, wie jeder normale Hund, der ein bisschen aufgedreht ist.
Da brauchst du dann Kommandos, dass er oder sie dann weiß, okay, jetzt ist eine Situation, da muss ich dann eben von nett vielleicht auch mal umschalten?
Einmal auf Kommandos, ganz genau. Und dann ist es aber auch situationsbedingt. Also wenn jetzt da zum Beispiel Oma Erna dann eine falsche, schnelle Bewegung machen sollte, dann kann es auch schon sein. Also wie gesagt, es sind immer noch Diensthunde. So muss man die dann auch noch halt behandeln und das muss man auch berücksichtigen. Also eine Gefahr, klar, geht immer vom Tier aus. Ne? Da steckt man ja nicht drin.
Ich habe das auch schon feststellen dürfen. Wir haben ja in unserer YouTube-Serie Kommissar Danger auch über Diensthunde gesprochen und auch mit ihnen gedreht. Das war in Dortmund, kann man sich vielleicht nochmal anschauen. Und was man nicht sieht in diesem Video, kann ich vielleicht mal hinter den Kulissen zum ersten Mal erzählen, ist, dass ich war natürlich auch einmal das Opfer, der Täter, ja, also gleichermaßen, das sieht man, dass ich dann sozusagen einmal gebissen werde von dem Hund, aber der Hund wollte damals zuerst, ja, nennen wir sie nicht Oma Erna, aber auf unsere Kamerafrau los, weil die vielleicht wirklich diese ruckartige Bewegung gemacht hat. Er hatte sich dann für sie falsch entschieden, ich war erstmal froh, aber es ist dann doch so ausgegangen, dass ich, der ja einen Schutzanzug anhatte, dann gebissen wurde, aber ich kann mir vorstellen, das ist für euch ja auch eine Herausforderung, wäre ja schlecht, wenn jetzt jedes Mal der Falsche gebissen würde.
Ja, klar, auf jeden Fall. Aber das, man muss das einfach so sehen, die Hunde lernen halt mit ihren Aufgaben. Und die haben nachher auch eine Menschenkenntnis, so würde ich das mal sagen, beim Hund auch. Also ein guter Diensthund, der weiß jetzt genau, wer der Böse ist, der vor dir steht, oder wer der Gute ist von den beiden. Klar, wenn Angriffe dann kommen von der Person, dann ist es super klar für den Hund, aber da können die dann nachher auch irgendwann unterscheiden und sagen, der will mir gar nichts, der steht da nur und redet mit mir, und der andere, der guckt aber komisch, den behalte ich mal im Auge. Also das kriegen die Hunde mit der Zeit dann auch selber drauf, dass die für sich entscheiden, auf den muss ich aufpassen, auf den nicht.
Wie lange braucht das? Also wann haben die das im besten Fall drauf?
Pauschal kann man das immer nicht sagen. Das ist, richtet sich immer so ein bisschen nach dem Hund, wie er von der Genetik einfach da schon gewisse Sachen mitbringt und ja, wie er so einfach tickt, ne? Es gibt manche Hunde, weil du das eben angesprochen hast, ob die Hunde bei mir zu Hause im Zwinger leben. Meine Hunde zum Beispiel sind im Haus. Also die sind wirklich rund um die Uhr im Haus. Klar, wenn Besuch kommt, dann gehen die auch mal in den Zwinger, einfach wegen der Sicherheit. Es soll ja nichts passieren. Aber es gibt genauso gut auch Diensthunde, die müssen tatsächlich immer im Zwinger gehalten werden, weil die das zum Beispiel nicht unterscheiden können. Da ist halt von der Genetik so viel, ich sag das immer, Kribbeligkeit mitgebracht vom Hund, was der selber dann gar nicht so steuern kann, was dann so quasi aus ihm rausbricht, wenn er gewisse Situationen erlebt. Und da ist es einfach wirklich, wirklich zu gefährlich und zu brisant, die Hunde dann tatsächlich immer im Haus mit Familienangehörigen oder Fremden dann zusammenzuhalten oder laufen zu lassen. Das geht einfach dann nicht. Das ist zu riskant.
Ja, ist ja auch für uns im Einsatz, wenn wir Einsätze mit Diensthundeführern haben, da muss man ja auch so ein bisschen gucken, dass man sich nicht unbedingt zwischen die Störer und den Diensthundeführer und seinen Hund stellt. Weil wenn man dann eine Ansprache macht, die vielleicht auch mal ein bisschen mehr Pfeffer hat, dann nicht, dass der Hund dann den Störer mit uns verwechselt. Ne? Ich meine, da ist noch der Diensthundeführer dabei, der passt auf, aber das muss ja nicht sein. Und da muss man ja auch aufpassen. Da kann der Hund auch nicht unterscheiden unbedingt. Ne? Gerade in so vielleicht auch Gemengelagen oder was auch immer. Also, und dann, wenn du den privat dann rausnimmst, natürlich die Sicherheit gewährleistet. Ne? Es gibt ja diverse Spezifikationen für die Diensthunde. Also, das sind alles erstmal Schutzhunde, richtig? Und dann gibt es ja noch Rauschgifthunde, Leichenhunde. Es gibt ja auch ganz neue Datenspürhunde, wenn ich mich nicht täusche. Was gibt's da noch alles und wie entscheidet man, was der Hund jetzt wird? Oder wie kriegt man das raus, wofür er vielleicht besonders befähigt ist?
Es gibt noch Sprengstoffspürhunde, Rauschgiftspürhunde, Personenspürhunde. Das ist so eine Art Mantrailer, nur die können das halt nicht auf so eine lange Distanz wie jetzt zum Beispiel ein Schweißhund, weil die können das ja über Kilometer weit. Personenspürhunde halt nicht ganz so groß. Banknotenspürhunde haben wir schon erwähnt, glaube ich, auch noch nicht. Die gibt es jetzt auch, werden jetzt ausgebildet. Das hängt immer davon ab, was so ein Hund machen soll. Die Behörde hat spezielle Stellen. Hier in Paderborn haben wir jetzt zum Beispiel zwei Rauschgiftspürhundstellen. Und ich habe als einer davon besetzt. Und deswegen wird meine aktuelle Hündin jetzt auch ein Rauschgiftspürhund. Und also, wenn alles gut klappen sollte, sollte das werden. Und davon ist das halt abhängig, was so ein Hund als Zweitverwendung dann wird.
Was wird Ivan denn?
Bei Ivan ist das noch eine große Überraschungstüte. Entweder wird er Rauschgiftspürhund oder Personenspürhund. Das müssen wir noch so ein bisschen klären. Also man achtet auch so ein bisschen drauf, wofür er sich eignet. In welchem Bereich er vielleicht ausgeprägtere Instinkte oder leistungsfähiger ist. Und wie halt auch der Stellenplan der Behörde aussieht. Deswegen, im Moment ist es bei ihm noch ein bisschen offen. Er wird vorbereitet in beide Richtungen, sodass man dann auf die Spezifikation dann kurzfristig eingehen kann, sozusagen.
Aber es ist ganz interessant, Ela, ich stelle fest, wir beide sind nicht wirklich interessant für Ivan. Ich nehme es nicht persönlich.
Nein, es ist ja auch noch ein junger Hund, der jetzt auch noch nicht so weit ausgebildet ist, dass er schon immer überall den Feind sieht. Und der hat auch sein Spielzeug dabei, das ist dann auch immer für ihn so ein Zeichen, er muss jetzt gerade nichts bewachen oder beschützen, das ist jetzt sein Ding, und dann ist er auch von sich aus gleich viel neutraler. Also von daher braucht er im Moment keine Sorge haben.
Es sei denn, habe ich rausgehört.
Genau, wenn ihr mir gleich den Kaffee wegnimmt, dann könnte das was anderes sein.
Ja, Daniel, bist du mutig?
Gucken wir mal. Ja.
Erzähl doch mal, wie sieht denn so der normale, also ich meine, bei uns kann man ja in der Regel nicht von normalem Arbeitsalltag sprechen, aber wenn ihr jetzt einen Arbeitsalltag von euch als Diensthundeführern beschreiben solltet, wie würde der denn aussehen? Wie kann man sich das vorstellen?
Wir fahren erstmal ganz normal Streife. Überwiegend machen wir sowieso Nachtdienste, speziell hier in Paderborn. Und ja, da fahren wir halt ganz normal Streife, hinten immer die Hunde drin. Und wenn dann halt so spezielle Einsätze kommen wie Einbruchtäter am Ort, also dass der Täter womöglich noch im Gebäude ist, dann kommen wir mit den Hunden und durchsuchen auch das Gebäude nach dem Täter. Also dann werden wir auch speziell von der Leitstelle angesprochen. Fahrt mal bitte hin zur Unterstützung und dann unterstützen wir da.
Ja, du sagst gerade wir, das heißt du mit deinem Streifenpartner Hund oder du mit dem Christian zusammen?
Ich mit meinem Streifenpartnern, den Hunden. Den Hunden. Genau, im Moment habe ich noch zwei, von daher nur mit den Hunden. Nein, wir fahren Einzelstreife hier in Paderborn. In größeren Behörden ist das auch mal so, dass sie Doppelstreife fahren oder dass sie überwiegend sogar Doppelstreife fahren, so wie ich das rausgehört habe. Aber hier in Paderborn ist das halt Einzelstreife.
Na gut, ich meine, alleine bist du nicht, ne? Du hast ja zwei Partner an deiner Seite. Wie sieht das so aus? Habt ihr, natürlich ist das ein Arbeitsverhältnis, aber ja auch familiär, privat. Ist das euer Freund, der Hund? Ist das so ein freundschaftliches Verhältnis zum Hund? Wie kann man das beschreiben, dieses Verhältnis zu dem Tier? Also das ist ja jetzt kein normaler Kollege mit zwei Beinen, sondern halt ein Kollege auf vier Beinen. Wie würdet ihr das denn beschreiben?
Das kann eigentlich jeder sagen, der selber schon mal einen Hund hatte. Also das ist wirklich ein freundschaftliches Verhältnis, familiäres Verhältnis, weil jeder sagt ja, die Hunde gehören zur Familie. Das ist ja bei uns auch nichts anderes. Also das ist eigentlich genau so.
Also ein Familienmitglied quasi, was man halt auch im Dienst bei sich hat.
Genau. Ich würde sagen, das ist sogar noch ein innigeres Verhältnis als ein normaler Familienhund, den man hat.
Ich dachte schon, du sagst als zu mancher Partnerin oder zu manchem Partner.
Das kommt wahrscheinlich auch vor. Aber ich meine jetzt speziell auf die Hund-Mensch-Beziehung. Weil man muss ja auch bedenken, wir sind 24 Stunden mit dem Hund zusammen. Und ein Familienhund ist immer zum Beispiel 8 Stunden alleine, wenn die Person arbeiten ist oder sowas. Und diese 8 Stunden, die gibt es ja bei uns eigentlich gar nicht. Also eigentlich ist er immer da. Wir brauchen aber auch diese innige Bindung mit einem Hund, weil wir gehen natürlich auch, also die müssen mit uns durch dick und dünn gehen. Und wenn ein Hund nicht an meiner Seite steht, dann macht er das irgendwann nicht mehr. Wenn es dann irgendwie für ihn unangenehm wird, wodurch auch immer, dann könnte er auch sagen, nee, mach den Scheiß doch alleine. Das ist ein Geben und Nehmen. Also wenn wir gut zu ihm sind und ihm ein schönes Zuhause geben, dann macht er auch für uns alles. Das ist bei Hunden halt so. Ne?
Unsere Lebensversicherung, wenn man ja so sagen kann. Mhm.
Wie ist das denn, wenn ihr so innig mit den Hunden seid, wenn ihr in Urlaub fahrt? Also klar, mal eine Party, mal einen Abend, da kann er wahrscheinlich auch mal alleine zu Hause bleiben. Wie ist das im Urlaub? Also das sind ja jetzt keine Hunde, die man einfach mal zur Oma geben kann oder zur Bruder, Schwester, wem auch immer oder in Hundepension. Gebt ihr die dann zu Kollegen, dass die sich um die Hunde kümmern? Weil nicht jeder, könnte ich mir vorstellen, darf ja auch so einen Diensthund bei sich im Garten laufen lassen, wenn er keine Erfahrung damit hat.
Wir geben die schon in eine Hundepension.
Ja, tatsächlich.
Also da gibt es Hundepensionen, die dürfen gefährliche Hunde aufnehmen. Das sind ja, Diensthunde sind ja gefährliche Hunde oder laufen darunter. Okay. Und dann gibt es wirklich Pensionen, die dürfen gefährliche Hunde aufnehmen. Und da geben wir denen dann hin.
Ah, okay, gut, dann ist ja.
Aber tatsächlich können wir sie auch mit in Urlaub nehmen. Ich habe es auch schon ein paar Mal gemacht. Also das spricht halt auch nichts gegen. Aber wie gesagt, das kann man nicht mit jedem Diensthund machen. Das ist individuell und jeder muss das halt für sich auch selber entscheiden, ob er das macht oder nicht. Ne?
Und es ist wahrscheinlich auch wirklich dann, auch da muss man ehrlicherweise sagen, wahrscheinlich musst du dann zweimal gucken, auch wo fährst du hin mit dem Hund in Urlaub. Am Ballermann stelle ich mir den jetzt erstmal relativ spannend vor.
Ja, es sei denn, du willst jeden Sangrita für dich alleine haben, oder Sangria. Ja. Weil der Eimer, der ist schnell freigeräumt, ne, wenn du einen Hund dabei hast.
Aber es schränkt eben dann doch da auch ein bisschen ein, das muss man sagen. Also man muss sich darauf einstellen und man muss vielleicht auch ein bisschen Zugeständnisse machen, auch im Privatleben.
Definitiv. Aber ich meine, ganz ehrlich, man muss ja auch mal an sich denken. Also irgendwo will man ja auch mal irgendwann mal Urlaub haben und vielleicht auch mal Abstand vom Dienst nehmen und auch dann mal Abstand vom Diensthund. Und deswegen glaube ich, macht es fast jeder Diensthundführer, dass er auch mal 2 Wochen den Hund in eine Pension gibt, einmal im Jahr, dass man einfach auch wirklich mal Urlaub hat. Also wo man nicht wirklich gucken muss, wie sieht das Wetter draußen aus, wann muss ich das nächste Mal mit dem Hund gehen oder jetzt nervt der Hund wieder rum, jetzt will er wieder beschäftigt werden. Jetzt muss ich wieder was mit der Ausbildung unternehmen, dass der Hund halt wirklich auf dem Stand bleibt, weil das kommt ja auch noch dazu. Es ist ja nicht so, dass ich nur im Dienst den Hund auf den Stand bringe, sondern das muss ich auch über den Dienst hinaus machen. Das mache ich auch in meiner Freizeit, dass ich auf dem Spaziergang da irgendwelche Trainingseinheiten reinbringe, weil sonst kriege ich das gar nicht geleistet. Also weil der Hund nun mal immer voll im Gehorsam stehen muss und das kann ich nur erreichen, wenn er ständig halt auch trainiert wird. Ne?
Wer mag denn mal erzählen, wie er Diensthundeführer überhaupt geworden ist oder woher die Idee kam? Magst du mal, Sven, ein paar Worte dazu loswerden? Und vielleicht auch, was man mitbringen muss? Muss man vorher Hundeerfahrung haben? Wie wird man Diensthundeführer?
Also ich hatte damals auch schon privaten Hund und man muss auf jeden Fall hundeaffin sein. Man muss viel Interesse und Spaß am Hund haben. Man muss viel mit dem Hund arbeiten wollen. Ich glaube, dann ist man eigentlich schon bei den Hundeführern richtig. Ob man jetzt Erfahrungen mitbringen muss, da würde ich wahrscheinlich sagen, nein. Man lernt eigentlich alles sowieso neu. Also das ist eigentlich gar nicht zu vergleichen mit dem, was ich damals mit meinem, ich hatte damals einen Ritschbeck.
Die sind ja eher gemütlich, ne?
Die sind gemütlich, zwar groß, aber, ne, aber das ist halt was ganz anderes und Vorerfahrung braucht man nicht. Ja, und dann, wenn man halt bei der Polizei schon ist, zum Beispiel im Wach- und Wechseldienst, dann muss man halt das Glück haben, dass doch eine Stelle frei wird, zum Beispiel jetzt in einer Hundeführerstaffel oder in einer Hundestaffel, wo man sich halt drauf bewirbt. Und dann muss man auch Glück haben, dass man auch angenommen wird. Ja, so kommt man halt zu dem Job.
Gibt es ein Auswahlverfahren oder wird das nach Personalsituation dann entschieden oder Auswahlgespräch? Oder
wie? Also ich habe jetzt, wo ich eingestellt worden bin als Hundeführer, da habe ich hospitiert. Bin auch mit den verschiedenen Kollegen mitgefahren und alles. Und ich weiß nicht, wie dann entschieden worden ist per Aktenlage oder halt, keine Ahnung, kann ich dann leider nicht zu sagen, aber ich hatte halt das Glück gehabt.
Also das geht bei euch, dass man sagt, ich möchte da gerne mal reinschnuppern und nicht nur jetzt im Einsatztäter am Ort oder wir haben eine Wohnung, die wir durchsuchen auf Rauschgift-Drogen, sondern dass ich sagen kann, ich möchte auch gerne mal in den wirklichen Alltag bei euch reingucken und bin mal ein paar Tage, ein, zwei Wochen bei euch und fahre mit.
Muss halt der Chef von demjenigen noch abnicken, aber ja, in der Regel geht das so, ja, dass man auch mal so zwei, drei Wochen mitfährt.
Das ist eigentlich sogar ein Muss, dass man das machen sollte. Weil das nun mal ein spezieller Beruf ist, der halt auch viel Freizeit abverlangt. Und deswegen sollte jeder, der da Interesse dran hat, auf jeden Fall so eine Hospitation machen, um halt auch einfach diese Einschränkungen, die man dann auch tagtäglich hat, einfach mal am eigenen Leib auch erfährt. Weil du hast es ja erlebt, wenn so ein Hund beißt, das tut dir auch weh. Und die Hunde müssen jede Woche trainiert werden und da muss jeder auch mal diesen Anzug von uns anziehen, regelmäßig. Und dann bleiben halt jedes Mal solche Narben übrig. Also
ich sehe schon bei dir auf den Narben.
Ja, die kommen auch jede Woche neu. Und die grünen Flecken und die gelben Flecken. Und das muss halt jeder für sich dann selber entscheiden. Und das hört sich immer alles schön an, so ein Hund und so. Und ich spiele ein bisschen mit dem Hund rum und mache ein bisschen Dienst mit dem Hund. Aber was dann dahinter steckt, das kann man eigentlich nur wirklich für sich feststellen, wenn man das mal wirklich erlebt hat. Ich denke, das kannst du auch was zu sagen, dass das eine andere Erfahrung ist, da theoretisch drüber zu sprechen oder halt wirklich gebissen worden zu sein von so einem Hund.
Ja, also kann ich wirklich nur bestätigen. Ich bin auch im Nachhinein froh, dass ich diesen Schutzanzug hatte. Das kann ich wirklich sagen. Also ich glaube, ohne ist das nicht ganz so schön, die Erfahrung. Nochmal eine andere Erfahrung ohne, aber so ist es dann natürlich in der Realität. Und da kommen wir auch direkt dahin. Christian, welche Einsätze hast du denn mal erlebt, wo du wirklich sagen würdest, da war es wirklich gut, dass ich meinen Hund dabei hatte?
Ja, da kann ich immer so einen schönen erzählen, weil da geht doch dann mal raus hervor, was so ein Hund eigentlich so in einer Person bewirkt, auch wenn er jetzt nicht beißt. Weil da hatten wir einen Menschen, der war in einer psychischen Ausnahmesituation und hat sich in einer Bude eingeschlossen oder in seinem Zimmer und hat gesagt, ich bringe mich um und jeder, der hier reinkommt, der wird auch von mir umgebracht. Also der war völlig nicht mehr Herr seiner Sinne. Und es war dann halt so, dass auch Spezialkräfte schon angefordert worden sind. Die waren auf der Anfahrt. Und dann haben wir es einfach mal probiert und haben einfach mal den Hund dazu geholt und haben ihn vor der Tür einfach nur bellen lassen. Und dieser Mensch hatte tierische Angst vor den Hunden und ist dann einfach zur Tür gegangen, hat die Tür aufgemacht, alles klar, ich gebe auf, nimmt mich mit. Und das, finde ich, ist ein super Beispiel, dass halt auch ein Hund nicht immer beißen muss, sondern dass er halt einfach auch durch die schiere Anwesenheit einfach so viel Eindruck hinterlässt, dass er gewisse Situationen auch vielleicht dann ohne den tatsächlichen Biss dann halt klären kann. Ne? Also ein super Einsatzmittel in dem Sinne, so oder so.
Also es muss dann nicht immer unbedingt wirklich der Täter sein, der sich irgendwo versteckt, irgendwo in einem hinterletzten Winkel. Es geht eben auch anders.
Es geht auch anders, definitiv. Wir sind ja auch bei Ausschreitungen dabei, Schlägereien oder sowas. Und in der Regel hilft das ja schon, wenn wir den Hund rausholen, wenn der dann vielleicht sogar noch einmal, zweimal bellt, dass er da die Aufmerksamkeit auf sich zieht, dann hat man schon eine gewisse Ruhe schon wieder da drin. Also die Leute überlegen sich doch schon wirklich dann, ob sie sich mit dem Hund oder ja, verscherzen wollen oder halt mitspielen.
Der Ivan ist durch für heute?
Ja, Ivan ist ja noch klein und jung, der muss jetzt in der Haia noch seinen Mittagsschlaf halten. Und dann bringen wir den mal wieder zurück ins Auto.
Okay, also Feierabend für Ivan an der Stelle. Tür geht zu, Diensthundeführer sind raus und der Hund auch. Ivan ist weg.
Ja, der ist weg. Und gleich kriegen wir die Hündin vom Sven zu sehen oder zu hören. Wir sehen sie, ihr könnt sie nur hören.
Genau. Es kann nicht lang dauern. Die Tür wird jetzt gleich wieder aufgehen und dann geht's weiter.
Ja, weiter mit dem Trubel.
Diese Ruhe gerade jetzt, ne?
Wahnsinn. Das ist schon ganz anders, ne, mit so einem Hund irgendwie. Das ist, Ja, hallo.
Fliegender Wechsel.
Ja, fliegender Wechsel. Das ist die Kira.
Kira.
Die Kira ist 3,5 Jahre alt und seit Anfang des Jahres ausgebildeter Polizeihund als Schutzhund.
Ah ja.
Also ganz frisch noch.
Ja, ganz frisch noch.
Ja, schön. Und auch so spieltriebig wie Ivan gerade.
Definitiv, das brauchen wir ja. Ne? Ja. Das ist ja das, was eigentlich verlangt ist von so einem Polizeihund. Das hoffe ich auch, dass der noch heile bleibt.
Ja, das hoffe ich auch. Aber hier kann man sagen, er ist dann also 2,5 Jahre gut weiter. Also da kann schon auch jetzt schon direkt irgendwie in die Einsätze gegangen werden.
Ja, definitiv. Also seit Tag der bestandenen Prüfung darf ich mit ihr Einsätze fahren. Alles, was Schutzdiensteinsätze sind, darf ich mit ihr fahren. Und Kira soll jetzt noch als Rauschgiftspürhund ausgebildet werden. Und wenn das auch noch alles super läuft, dann darf sie demnächst auch noch Drogen suchen.
Ja, spannend. Du hattest eben, bevor du sie geholt hast, hattest du erzählt, dass ihr ja auch schon mal bei Schlägereien oder ähnlichen Einsätzen mit dabei seid. Gab es da schon mal gefährliche Situationen für die Hunde, wo du was erzählen kannst?
Ja, gefährlich würde ich jetzt nicht sagen, aber mein alter Diensthund, der Dexter, der jetzt noch im Auto sitzt, mit denen hatte ich mein Erfolgserlebnis, dass ich 3 Einbrecher, die hier in örtlichen Baumarkt eingebrochen sind, dass ich die stellen konnte. Die sind raus oder geflohen aus dem Baumarkt, durch die ganzen Gärten abgehauen, die angrenzenden. Und irgendwann habe ich dann 2 von denen auf der Straße gesehen, habe sie angesprochen. Da hat man auch schon den Blick gesehen, dass sie, als sie den Hund erkannt hatten, dass sie doch lieber stehen blieben und sich sofort hingekniet haben, haben sich dann widerstandslos festnehmen lassen. Und der dritte Täter, der ist, war noch flüchtig und den konnte man in einem angrenzenden, umzäunten Garten halt durch den Hund stellen.
Ja, nicht schlecht, ne? Also da brauchst du normalerweise ein paar Einsatzmittel für, um so einen Erfolg zu haben und dann klappt das mit dem Hund. Wie sieht's mit der Ausbildung aus für die Hunde, wenn die spezifiziert werden sollen?
Und zwar ist das anfangs so, dass man erstmal, man wird selbst und auch der Hund, den man gerade hat, in Stukenbrock zentral ausgebildet. Quasi wird der Hund zum Schutzhund ausgebildet. Als Hundeführer bekommt man alles vermittelt, was halt nötig ist, damit man später auch selber so einen Hund ausbilden kann. Weil vorgesehen ist es wirklich nur, dass man einmalig dahin geht pro Ausbildung. Und ja, diese Ausbildung dauert so circa 4-4,5 Monate. Und danach ist man dann halt auch Hundeführer mit ausgebildetem Diensthund. Die Zweitausbildung oder Zweitverwendung, hier in diesem Fall Rauschgift, wird auch so sein, dass ich einmalig nach Stukenbrock fahre, für 4 Monate einen Lehrgang dort besuche, mit ihr Abschlussprüfungen mache und anschließend soll das auch so sein, dass ich dann halt jeden weiteren Diensthund, den ich dann habe und als Rauschgifthund ausbilden soll, auch selber ausbilde. Dann muss ich mich halt nur für eine Prüfung anmelden und dann wird halt die Prüfung abgenommen. Prüfungen werden als Schutzhund alle 2 Jahre abgenommen. Dann muss man ja halt nur TÜV drauf machen. Und im Spürhundwesen, da muss es dann jährlich gemacht werden.
Da fällt mir gerade noch ein, bei uns im Oberbergischen sind die Hundeführer auch mal mit dem Zivilwagen unterwegs. Also klar, in voller Montur, also uniformiert. Aber im Zivilwagen, seid ihr auch im Zivilwagen unterwegs oder habt ihr kolorierte? Also ist ja bei uns unterschiedlich. Wie ist das hier?
Bei uns ist es auch gemischt. Also ich zum Beispiel habe auch einen zivilen Dienstwagen und dann halt auch in Uniform. Und meine Kollegen, die haben halt alle kolorierte Fahrzeuge. Mhm. Das machen wir auch ein bisschen einsatzabhängig, wo das dann manchmal halt von Vorteil ist. Dann tauschen wir die Autos durch, so wie es halt gerade der Einsatz hergibt. Ne? Ja.
Eine Frage, die vielleicht hätte früher kommen sollen, aber haben die Hunde jetzt schon gefressen? Und wenn ja, was?
Ein Moderator hatte sie heute Morgen schon, aber nein.
Ist zum Glück ein Kollege gewesen, ja.
Naja, also meine Hündin hatte heute Morgen schon was zu fressen und die bekommt erst heute Abend wieder was.
Was fressen die so? Haben die mehr Hunger als andere? Und warum nicht?
Also ich habe das Gefühl, dass sie ständig Hunger haben, aber ob die jetzt mehr fressen? Nein, würde ich nicht sagen. Die bekommen 2-mal ihre Mahlzeit und bei mir bekommen sie Trockenfutter. Da ist eigentlich alles Nötige drin. Aber es gibt auch Kollegen, die warfen, so nennt man das, die füttern mit Frischfleisch, nur da muss man wieder mit Zusätzen arbeiten.
Ich rück doch noch ein bisschen zur Seite.
Aber auch ein satter Diensthund hat Hunger auf Täter, also von daher. Das hat mit dem Ernährungszustand nichts gemeinsam.
Bezeichnest du dich eigentlich als Frischfleisch oder warum hast du Angst, wenn er sagt barfen?
Nee, das war ja Zufall.
Ach so, das war Zufall. Wie ist das denn mit dem ganzen Futter? Also ich meine, die sind ja jetzt nicht klein. Ich weiß nicht, was die wiegen. 30, na 40 Kilo nicht, ne? Aber 30 auch nicht, 25?
Also hier war jetzt 25 Kilo aktuell.
Ja, da läuft ja gar nicht so verkehrt. Guck mal. Wie ist das mit dem Futter? Müsst ihr das selber bezahlen? Zahlt das dann das jeweilige Land oder die ganze Ausstattung hier? Die Knochen, die da ständig kaputt gehen? Die Leckerchen, die sie wahrscheinlich zwischendurch kriegen?
Das wird zum Glück tatsächlich vom Land auch gestellt alles. Das kriegen wir alles bezahlt. Da kriegen wir einen finanziellen Ausgleich jeden Monat. Wir müssen zwar selber darum kümmern, das zu organisieren, aber es wird halt bezahlt. Und ja, das ist auch gut so. Dann kriegen halt die Hunde auch dementsprechend alles gestellt, auch die tierärztliche Versorgung ist immer gewährleistet, wird auch über das Land finanziert, von daher ja, haben die eigentlich komplette Vollpension und Kost und Logis, alles übers Land. Also denen geht's schon gut.
Also ein guter Job.
Ja, apropos, genau wie ihr als Diensthundeführer möchte natürlich auch so ein Diensthund irgendwann mal in Rente gehen. Wie lange machen die in der Regel so und was passiert dann mit denen, wenn die in Rente gehen?
Es kommt auch wieder auf den Hund drauf an. Also manche Hunde halten halt länger durch, aber in der Regel so 8 bis 10 Jahre, also Lebensjahre, solange kann der Hund im Dienst verbleiben, solange er noch seine Prüfungen besteht und er halt körperlich irgendwie nicht auffällig wird, also dass er irgendwelche Leiden hat, dann wird er natürlich frühzeitig aus dem Dienst genommen. Ist der Tag X dann da und er muss halt aus dem Dienst genommen werden, werden die halt weiterhin beim Hundeführer bleiben. Also das ist eigentlich Usus so. Also man kann ihn abgeben, aber das macht eigentlich kein Diensthundführer, weil man hat ja irgendwie sein ganzes Dienstleben miteinander verbracht. Und dann gibt man ja nicht einfach den Hund ab oder ja, verkauft, ne, im schlimmsten Fall noch an irgendeine andere Behörde oder vielleicht auch an irgendeine Privatperson. Das bringt, glaube ich, keinen Diensthundführer übers Herz und das hat er auch nicht verdient. Und von daher bleibt er bis zur letzten Stunde beim Diensthundführer.
Aber das ist doch ein wunderbares Schlusswort und ich würde sagen, die sind ja beide noch jung, also insofern, und die Hunde auch, haben wir noch lange was davon und dann alles Gute für euch und vielen Dank für die spannenden Erkenntnisse.
Danke, wir haben auch zu danken.
Gerne, hat Spaß gemacht.
Ja, darf ich das jetzt sprengen und noch eine Frage stellen, die mir noch unter den Nägeln brennt?
Nein. Bis in 2 Wochen.